Liebe Gemeinde, zunächst mal möchte ich Grüße weitergeben. Der Martin Niederhöfer, der hatte am Freitag Geburtstag und bat mich, Grüße an die Gemeinde auszurichten. Er wäre gern dann und wann mal im Gottesdienst, aber es ist so, dass er so viel Pflege bedarf und das dauert dann immer sehr, sehr lange. Er wird also nicht vor 11 oder so fertig und wollte sich auch nicht vordrängeln und das ist ein bisschen das Problem, sodass er es nicht schafft, hier zum Gottesdienst zu kommen. Aber er hat gesagt, ausdrücklich, grüß bitte die Gemeinde von mir. Das habe ich hiermit getan. Als vor einigen Wochen Anna Wissmann verabschiedet worden ist, hat sie ein Gedicht von Erich Kästner zitiert. Und das traf gut, denn ich hatte gedacht, darüber will ich doch auch predigen, einen Text, den sie da gewählt hat. Darum zitiere ich noch einmal einige Zeilen aus diesem Gedicht. Der August hat es Erich Kästner überschrieben. Nun hebt das Jahr die Sense hoch und mäht die Sommertage wie ein Bauer. Wer sät, muss mähen und wer mäht, muss säen. Nichts bleibt, mein Herz, und alles ist von Dauer. Ich fand das sehr schöne Worte, war überrascht, dass Erich Kästner auch sowas schreibt. Wer mag den Sommer nicht oder gerade den August? August ist Erntezeit und sie endet mit dem Erntefest, damit wird's gekrönt. Die schönen Sommertage vergehen, das Jahr hebt an, dichtet Kästner. Die Sense hoch wie der Bau und Tag nieder, dichtet er. Wer sät, muss, ja darf ernten und umgekehrt. Wer ernten will, der muss sehen, aussehen. Nichts bleibt, außer dieser jährliche Wechsel von Saat und Ernte, die Gott einst dem Noah versprochen hat. Sein Gedicht erinnert mich an meine Kindheitstage. Ich muss wohl 13 oder 14 gewesen sein und wir wollten uns als junge Leute ein bisschen Taschengeld dazu verdienen und haben uns bei der Landwirtschaft angemeldet, bei der Getreideernte, haben mitgeholfen. Knietief standen wir auf einem Anhänger voll mit Korn beladen, in der Hand eine große Kornschaufel. Alles roch nach Ernte, nach Korn. Das Korn musste von dem Anhänger auf das Förderband geschaufelt werden, damit es in den Kornspeicher gelangte. Kaum war der eine fertig, kam die nächste Fuhre an. Am Abend waren wir wirklich rechtschaffend müde. Wer sät, muss mähen, ernten. Das gilt auch für unser Leben. Täglich sehen wir durch unsere Worte und Taten aus. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Dieser Spruch aus Galater 6 stand mahnend am Gebäude der theologischen Ausbildungsstätte, wo ich studiert habe. Das klingt etwas bedrohlich, ist aber auch tröstlich. Denn wir alle bewirken etwas durch unser Leben. Wir sehen aus und werden etwas ernten. Jesus erzählt uns ein Gleichnis über einen Sämann, der offensichtlich von Effizienz und einem guten Businessplan noch nichts gehört hat. Keine einzige Bank hätte diesem Mann heutzutage einen Startkredit gegeben. Er sät mit vollen Händen und erntet ein Viertel. Damit muss er pleite gehen, denn er bekommt nicht einmal das heraus, was die Selbstkosten betragen. Wir haben diese Geschichte im Predigtext gehört. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen auf seinen Acker. Bekannt ist dieses Gleichnis, das alle drei Synoptiker, Matthäus, Markus, Lukas, berichten, auch nicht nur unter dem Gleichnis vom Sämann, sondern von dem vielfältigen Ackerfeld. Die frühe Kirche hat die Deutung daraus vier verschiedene Äcker gemacht. Und so wurde daraus eine moralische Geschichte, so wie es denn dann auch in dem Nachtwächter liest, auch von 1731, heißt, hört ihr Leute, lasst euch sagen, vierfach ist das Ackerfeld, Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Aber hier geht es in diesem Gleichnis nicht um vier verschiedene Äcker, sondern um einen, der alle vier Bodenbeschaffenheiten aufweist. Auf dem Acker, den Jesus vor Augen hat, gibt es Disteln, Trampelpfade, Steine, die den Boden kühlen, vor schneller Austrocknung und fruchtbarem Boden. Niemand würde, auch dieser Seemann, nicht nur auf steinigem Boden aussehen. Bei dem Gleichnis dürfen wir nicht an unsere Agrarindustrie und unsere Landwirtschaft mit den Riesenflächen denken. Wir müssen ein bisschen zurückgehen. Jesus hat Kleinbauern im Blick, die sich mit ihren kleinen Parzellen gerade so übers Wasser halten können. Dazu kommt, dass man in Alt-Israel zunächst aussät und dann die Saat unterpflügte, weshalb auch die Vögel ein leichtes Spiel hatten. Ich möchte auf diese ersten Verse dieses Gleichnisses einen ungewohnten Blick werfen. Diese Gleichnisgeschichte ist für mich nicht eine moralische, sondern eine höchst tröstliche und Mutmachgeschichte. Der Blick dieses Gleichnisses ist häufig zuerst auf den Ertrag und die Bodenbeschaffenheit gerichtet. Fast ein moderner Blick, der fragt, was bringt's? Aber ich möchte dieses Gleichnis gerne einmal anders lesen, gegen diesen Blick. Denn Jesus sagt hier Wunderbares über Gott, über sich selbst, über uns und unsere Aufgabe. Diese Geschichte zeigt uns zunächst erstens einen leidenschaftlich verschwenderischen Gott. Vincent van Gogh hat ihn uns gezeigt. Ich habe zwei Bilder von ihm mitgebracht. Das ist ein erstes. Es wird berichtet, er hat dieses Bild 1888 in einer Serie gemalt, dass er es ablehnte, Christus selber zu malen. Das sei ihm viel zu groß. Stattdessen malt er Landschaften und sehr oft dieses Motiv des Seemanns. Hier der Seemann und das zweite Bild, der Seemann vor der untergehenden Sonne. So leidenschaftlich, verschwenderisch wie dieser Seemann ist Gott, ist Jesus auch. Fulbert Stefanski spricht von der zärtlichen Torheit Gottes, der austeilt, ohne zu messen. Seine Torheit? Er streut aus mit weitem Wurf, als hätte er ganze Scheunen von Saatgut auszuteilen. So großzügig verschwenderisch ist Gott, er sät immer wieder aus. Jedes Jahr kommt er, sieht wohl auch den geringen Ertrag bei seiner reichen Aussaat. Er streut wieder mit großem Schwung aus. Wir hätten schon längst eine Evaluation angeführt und eine Bilanz gezogen und gesagt, das lohnt sich nicht, wir hören auf. Seine Zärtlichkeit gibt nicht auf. Auch nicht die festgetretenen Pfade, auch nicht die Dornfeld, die Steinflächen. Wie gut für uns. Denn wir alle haben von uns alle etwas da, von diesem vielfältigen Ackerfeld in uns. Es gibt Phasen in unserem Leben, da sind wir mal jener und mal der andere. Aber keine von uns ist nur eine Bodensorte. Unsere Herzen sind ein vielfältiger Acker. Und der fruchtbare Teil ist nun wirklich nicht der größte. Wenn es so wäre, würde es in unserem Leben anders ausschauen. Wir haben was von den Büschen und Disteln und merken selber, wie immer wieder alles wuchert. Ich bin voll von tausend Dingen und dann ist kaum noch Platz für Gott. Dann höre ich heute etwas, das mich bewegt und morgen wird es und übermorgen wird es wieder überwuchert. Der Alltag erstickt es, die Sorgen darum oder wie wir heute sagen müssen, der Wohlstand und die Sorge darum droht alles zu überwuchern. Und dann gibt es Bereiche in unserem Leben, in meinem Herzen, in meiner Seele, die fest und hart geworden sind wie ein Trampelpfad. Unterschiedlich schwierige Lebenserfahrungen und Verletzungen haben das Herz hart gemacht. Da wächst nichts mehr oder kaum was. Es gibt auch die steinigen Stellen, die tiefe Wurzeln nicht ermöglichen. Ein Leben von Event zu Event, von Gipfelerlebnis zu Gipfelerlebnis, ohne Zeit, dies zu genießen und im eigenen Leben zu integrieren. Statt dass sie uns sättigen, diese Erfahrung, machen sie uns wieder hungrig nach dem nächsten Highlight. Aber nicht das Vielwissen sättigt die Seele, sondern das innere Fühlen und Verkosten der Dinge, sagt der Zeitgenosse, der katholische Zeitgenosse Luthers, Ignatius von Loyola. Und es gibt ja auch die fruchtbaren Stellen, das fruchtbare Land in meinem Herzen, in meiner Seele, nicht viel, aber immerhin. Jeder Mensch, wir alle haben diese verschiedenen Bodenbeschaffenheiten unterschiedlich verteilt in uns. Und Gott sät voller Leidenschaft heute und morgen und übermorgen und in 2 Wochen, in 50 Jahren über dem Feld meiner Seele, das so beschaffen ist. Immer wieder neu, mit vollen Händen, mit großer Zärtlichkeit für den Acker meiner Seele, mit großer Zärtlichkeit auch für meine Disteln und Dornen, mit großer Zärtlichkeit auch für die verhärteten, steinigen Flächen meines Lebens. Und er lässt sich nicht davon entmutigen, wenn so viel davon wieder liegen bleibt. Er wartet geduldig, bis etwas aufgeht. Und es wird etwas aufgehen. Es ist schon etwas aufgegangen. Und es wird noch mehr aufgehen. Verlass dich drauf. Dieser leidenschaftliche, verschwenderische Gott, dieser Sämann, ist unsere Chance. Jesus erzählt uns zweitens etwas über unsere Aufgabe, unsere Mission. Zweitens, wie Gott mir, so ich dir. So könnte vielleicht unsere Missionsstrategie lauten. Es ist die Strategie der Liebe. So großzügig und verschwenderisch, wie Gott mir mit uns umgeht, sollten wir es auch halten. Seine Sache muss doch weitergehen. Und dabei sind die Fragen nach der Effizienz, nach dem, was es bringt, keine göttlichen Fragen. Die Ökonomie hat sich eingeschlichen in alle Bereiche unseres Lebens. Aber das darf in der Theologie nicht so sein. Man kann viel lernen von der Wirtschaft, aber nicht alles. Die reden von Erfolg, die Theologie spricht von Frucht. Was hat unsere sozialdiakonische Arbeit schon eingebracht? Wer ist dadurch zum Glauben gekommen? Das sind Fragen, die dieser Sämann nicht bewegt, aber uns. Er fragt nicht nach schnellem Erfolg, sondern nach Frucht. Und Frucht muss reifen, das braucht Zeit. Erfolg kann man machen, aber das dauert nicht lange. Das welkt bald. Was ist aus den vielen Predigten in all meinen Dienstjahren geworden, habe ich auch gefragt. Nach dem Gleichnis tröstet es mich, sagt Gott weiß es. Ich hoffe, dass was aufgeht. Es ist was aufgegangen. Natürlich gilt es verständlich, ansprechend zu predigen, sich zu mühen. Aber vor allem gilt es, verschwenderisch und großzügig auszusehen. Mit derselben erfahrenen Leidenschaft, die uns begegnet und Zärtlichkeit, können und sollen wir aussehen. So leidenschaftlich, verschwenderisch können und sollen wir mit der Saat, mit Gottes Wort umgehen. Stattdessen sind wir eher kleinmütig, zurückhaltend, manchmal auch knausrig. Wer spärlich sät, wird spärlich ernten. Wer mähen will, muss säen. Seht großzügig Gottes Wort mit Herz und Hand aus. Erzählt anderen davon, was ihr liebt, was euch trägt, was ihr schätzt, was ihr auf keinen Fall vermissen wollt in eurem Leben, auf was ihr nicht mehr verzichten könnt. Teilt mit anderen auch euren Zweifel an Gott, gerade mit denen, die nicht glauben können, aber es so gern wollten. Macht anderen Lust am Leben mit Gott. So wie Jesus auch, der von sich sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben in aller Fülle haben. Joachim Daxel, ein Neutestamentler aus Moritzburg bei Dresden, der war lange Jahre Neutestamentler in diesem Diakonenhaus, wo Diakone ausgebildet worden sind, war früh an Kinderlähmung erkrankt, darum musste er nicht im Zweiten Weltkrieg als Soldat, war aber dadurch körperbehindert. Er schrieb eine Menge schöne Gedichte. Eins, was ich sehr mag, heißt Befreien. An jenem Tag, so dichtet er, der kein Tag mehr ist, vielleicht wird er, in Klammern Gott, sagen, was tretet ihr an mit euren Körbchen voller Verdienste, die klein sind wie Haselnüsse und meistens hohl? Was wollt ihr mit euren Taschen voller Tugenden, zu denen ihr gekommen seid als Mangel an Mut, weil euch Gelegenheit fehlte? Oder durch fast perfekte Dressur. Habe ich euch nicht davon befreit? Wissen will ich, habt ihr die anderen angesteckt mit Leben, so wie ich euch? So verstehe ich Mission. So verstehe ich ansteckend den Glauben, andere anstecken mit Leben, mit Lust am Leben mit Gott. Mehr denn je sind wir gefragt, warum bist du Christ, warum bist du in der Kirche, was hält dich da noch? Und wer denn je, fragen Menschen, gib mir eine Antwort darauf, auch auf Geschichten, die sie längst nicht mehr gehört haben. Vieles ist nicht mehr verständlich. Die Selbstverständlichkeit von Kirche und den Texten biblischer Texte bricht weg. Auch im Westen, im Osten ist sie längst weg. Wir müssen wieder davon reden lernen, müssen die alten Geschichten wieder erzählen lernen. Sie sind längst nicht mehr Allgemeingut. Damit sehen wir aus, wir tun es auch durch die Verkündigung unserer Hände. Von Assisi hat das wohl so gesagt, erzähl den anderen durch deine Taten, wenn es Not tut, auch mit Worten. Wie können Menschen unsere Stadt durch Wort und Tat, durch Gottesdienst und Diakonie zeigen, dass Gott für sie da ist? Wie können wir den Menschen zeigen, dass Gott sie trägt durch helle und schwere Tage, durch wunderbare und schwere Zeiten, indem wir bei den Menschen sind, indem wir Gottes Leidenschaft für diese Menschen teilen, wie er sie für uns hat, indem wir großzügig und verschwenderisch die Saat aus Wort und Tat austeilen? Wenn wir das tun, dann geht es nicht zuerst darum, dass unsere Gemeinde wächst und mehr Menschen in unsere Gottesdienste kommen, sondern Reich Gottes gebaut wird. Es geht darum, dass Menschen Lust am Leben, an einem Leben mit Gott bekommen und mit ihm unterwegs sind. Und dann werden mehr Menschen in unsere Gottesdienste, in Gruppen kommen, als schöner Nebeneffekt und nicht umgekehrt. Predigen wir also mit Händen und mit Worten. Bringen wir reichlich Saat aus, ohne das beständige Schielen auf Zahlen. Und drittens ein letztes, die Frucht. Gottes Werk und unser Beitrag. Wird etwas wachsen? Wird diese Predigt was bringen? Schaffen wir das? Der junge Luther könnte uns Mut machen. Als 1522 die Reformation in Wittenberg zu scheitern drohte, ereignete sich Folgendes. Während Luther im Exil auf der Wartburg untergebracht ist, greift in Wittenberg die radikale Reformation um sich. Das Reich Gottes solle mit Macht errichtet und um jeden Preis durchgesetzt werden. Als Luther von der Bilderstürmerei und den Gewaltmaßnahmen hört, gibt er sein sicheres Versteck auf, kehrt nach Wittenberg zurück und beginnt zu predigen. In seiner zweiten Predigt in der Passionszeit über dieses Gleichnis vom Sämann tröstet er die beunruhigte Gemeinde mit folgenden Worten. Ich habe allein Gottes Wort getrieben, gepredigt, geschrieben, sonst habe ich nichts getan. Das hat, wenn ich geschlafen habe, wenn ich Wittenberges Bier mit meinem Philippus und Amsdorf getrunken habe, viel getan. So viel. Luther würde uns auf die Frage, was wird etwas wachsen, schaffen wir das, antworten, seht so gut aus ihr könnt. Predigt, besucht, tröstet, helft, steht den Menschen bei, seid ihnen ein wirklicher Nächster. Aber erinnert euch auch daran, was Gottes Aufgabe ist. Und dann trinkt in Gelassenheit ein Bier, ein Schluck Wein oder eine Schorle. Der ältere Luther hat diese Gelassenheit vermissen lassen, der hat sich vergessen, der ist umgekippt, der wurde zu einem Judenhasser und wurde zu einem Bauernverfolger. Aber es heißt, wie Terstegen es dichtet und wir gesungen haben, wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Herren Hand. Tut, wozu ihr gesandt seid, seht Gottes Wort, und lasst dem Wort eure Taten folgen. Nur das Wort, in Wort und Tat, was Gott dann benutzt, wird das was wachsen lassen. Der Mann aus dem Gleichnis hat die Aufgabe zu sehen. Er kann die Pflanzen nicht hervorbringen. Er kann sie nicht schneller wachsen lassen. Das tut er auch nicht, indem er daran zieht. Luther lag sehr viel daran, deutlich zu trennen zwischen Gottes Werk und Menschenwerk und das nicht zu vertauschen und zu vermischen. Wir können und sollen unser Werk tun, predigen, trösten, helfen, verkündigen. Dazu können und sollen wir gute und zeitgemäße Formen finden und angemessene Sprachen. Aber ob ein Mensch sich bekehrt, ob unsere Gemeinde wächst, ist Gottes Werk. Diese Trennung kann uns entlasten von falschen Erwartungen, von maßlosen Überforderungen, von unrealistischen Ansprüchen. Ich wünsche uns die Freude über diesen unvernünftigen, leidenschaftlichen, verschwenderischen, zärtlichen Gott, der uns nicht aufgibt, der Tag für Tag, Phase um Phase in unser Leben aussät. Ich wünsche uns eine große Portion Gelassenheit bei allem verschwenderischen Tun. Ich möchte uns zum Schluss ein letztes Bild zeigen. Es ist ein Bild von Emil Nolde. Der große Gärtner hat es genannt. Es hat er 1940 gemalt. Deutschland war im Krieg. Europa brannte. Die menschenverachtende Ideologie und die Grausamkeit der Nazis herrschte überall. Und er malt dieses Bild, der große Gärtner. Es ist ein Gottesbild, eine Gottesdarstellung. Es zeigt diesen zärtlichen Tor, wie Stefanski sagt, die Menschen können in seinem Garten wachsen wie Blumen. Sie können sich entfalten. Bei diesem Gott haben sie Zukunft. Er reißt nicht ab. Er knickt nicht ab, sondern wendet sich jedem zu und streichelt. Freut sich an dem, was geworden ist und gewachsen ist und ist es noch so klein. Gott freut sich über dich. Das Bild prägt auch ein Menschenbild. Jeder Mensch hat seine Würde und bekommt Gottes Zuwendung. Jedem Menschen gilt die Achtung des Gärtners, seine Aufmerksamkeit. Jeder kann und darf wachsen. Bunt statt braun ist das Motto dieses Bildes. Jeder Mensch bedarf der Zuwendung und der Liebe, manchmal vielleicht besondere Zuwendung und besondere Liebe. Das wird nicht in Geld und Zeit gemessen. Mir macht das Bild von diesem Seemann, von diesem Gott, von Jesus selbst, im Blick auf mein eigenes Leben und das der Gemeinde unendlich viel Mut. Ich wünsche uns und dir, mir und dir, uns allen diese Gelassenheit, diese Dankbarkeit, diese Freude, die in unserem Psalm, den wir gelesen haben, zum Ausdruck kommt, denn seine Güte währet ewiglich. Amen.